Tourleben oder warum ich manchmal gern J-Lo wäre. Freilich macht es eigentlich Spaß, verschiedene Städte zu bereisen und die jeweils unterschiedlichen Mentalitäten der Menschen an den Auftrittsorten und ihren teilweise sehr unterschiedlichen Humor zu vergleichen. Aber in Wahrheit sehe ich vor den meisten schönen Städten immer nur das Gleiche: die Halle, in der ich abends spiele, und das Hotel, in dem wir anschließend übernachten. Eventuell noch die ein oder andere Tankstelle bzw. bei nächtlichen Hungerattacken diverse Würstelstände oder Casino-Restaurants, weil diese nämlich fast die ganze Nacht mit meinen kulinarischen Lieblingsknaller, nämlich der heißgeliebten Bosnerwurst oder auch einem Schinken-Käse-Toast aufwarten. Ganz ehrlich, wer braucht denn schon sortierte Jakobsmuscheln in einem von 12-jährigen Jungfrauen handgeklöppelten Nest aus frittiertem Safranhanf oder getrüffeltes Sumpfrohr-Zeisig-Carpaccio, wenn er so Schmackhaftes wie einen knusprigen, warmen Toast bestellen kann, aus dem sich über einer Schicht aus dünn geschnittenem Kochschinken warmer Käse lasziv dahinschmelzend seinen Weg ins Freie sucht. Oh, oder eine würzig, knackige, richtig kross gebratene Bosnerwurst vom Grill, an die sich eine Zwiebel-Petersilien-Senf-Curry-Mischung in einem getoasteten Semmel schmiegt. Um 1:30 Uhr morgens nach einem arbeitsreichen Tag und ein paar Gläsern Prosecco könnte ich mir nichts vorstellen, was Herz und Magen mehr erfreuen würde. Außer vielleicht ein Landgut in der Toskana mit eigenem Weingut. Jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, spüre ich bereits, wie mir das Wasser am Gaumen zusammenläuft. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, verschiedene Auftrittsorte. Meistens komme ich irgendwann am Nachmittag in der Halle an, richte mir meine Garderobe ein, trinke danach einen Kaffee, mache anschließend meinen Soundcheck und nasche dann etwas vom Buffet. In der Regel irgendetwas, von dem ich mir sicher bin, dass es weder den restlichen Abend Grüß Gott sagen würde, also keine Paprika, keine fette Wurst, noch unstillbaren Durst auf der Bühne verursachen wird, geräucherter Fisch zum Beispiel, oder dass Kleinstteile davon meine Kehle blockieren und eine viertelstündige Hustenattacke verursachen werden. Finger weg von allen Nüssen, während tatsächlich Gummibärchen großartiges Schmiermaterial für die Stimmbänder sind. Danach überlege ich mir, was ich anziehen möchte und fange gemütlich mit den Spachtel- und Restaurierungsarbeiten an, die jeden gelernten Trockenbauer vor Ehrfurcht erstarren ließen. Nebenbei versuche ich, viel zu trinken, tatsächlich keinen Prosecco, den gibt's erst nach der Vorstellung. Und zwischendurch mache ich meine Atem- und Lockerungsübungen. Gott sei Dank bin ich dabei meistens allein, denn wer mich dabei beobachtet, hält es meistens für eine Mischung aus Urschreitherapie, Jiu-Jitsu und morgendlicher Seniorengymnastik, bekannt aus Funk und Fernsehen. Überhaupt bestehen die Spieltage sehr viel aus Routine, Ritualen und der Suche nach etwas Heimeligkeit. Daher buche ich auch immer wieder dieselben Hotels, selbst wenn es an den jeweiligen Orten vielleicht bessere, schickere oder modernere gäbe. Auf Tour geht es um andere Dinge. Da freut man sich, wenn man zum Beispiel in Linz immer wieder dasselbe Zimmer bekommt. Herrlich! Da kann ich nachts um 1:30 meinen Koffer blind auspacken und ich finde dort auch mit einem Auge die Minibar und weiß, für den mitternächtlichen Heißhunger steht auf jeden Fall irgendein kleines Magendrahtzahl mit besten Grüßen von der Geschäftsleitung auf dem Tischchen neben dem Bett. Und was für eine Erleichterung ist es doch, wenn man die Fernbedienung des Fernsehers schon so oft benutzt hat, dass man nicht 20 Minuten hektisch zwischen dem Hotelmenü und dem örtlichen Radioprogramm hin und her daddeln muss, bevor man endlich bei der 1382. Wiederholung von Two and a Half Men landet. Und wie wunderbar ist es doch, wenn die liebenswerte Renate im Frühstücksraum in Linz mir und den zwei Damen von meiner Agentur, Birgit und Gabi, am nächsten Morgen auch dann noch Eier mit Speck bringt, wenn es offiziell eigentlich schon kein Frühstück mehr gibt. Drum ist es auch so herrlich, wenn ich mehrere Tage an einem Ort bleiben kann. Ich meine, wann darf man schon mal ohne schlechtes Gewissen ein erquickliches Nachmittagsschlaferl machen? Obwohl, das mache ich eigentlich vor jeder Vorstellung. Und dank Bernhards souveränem Fahrstil schaffe ich das auch locker auf dem Beifahrersitz. Als Beifahrer mache ich überhaupt fast alles. Schlafen, schreiben, SMS tippen, lesen, lernen, Nägel feilen und lackieren, schminken, ja selbst umziehen. Wir Weiber sind eben aus sehr flexiblem Material geschnitzt. Und auch Staus, Umleitungen, Platzregen und sonstige Widernisse halten uns nur selten davon ab, das Maximum aus uns herauszuholen. Kurz vor dem Auftritt steigt natürlich die Spannung. Und ja, ich bin vor jeder Vorstellung nervös. Auch jetzt nach fast 20 Jahren noch. Nicht vor jeder Vorstellung gleich, das gebe ich zu. Die Bandbreite reicht von der ganz normalen Anspannung, dem üblichen Kribbeln im Bauch, wenn die Saaltüren sich schließen, das immer mit dem Gefühl einhergeht, ich habe einen ganz trockenen Hals und jetzt, genau jetzt, müsste ich noch einmal Pipi. Bis zu dem panikartigen Gefühl vor einer Premiere oder nach einer längeren Spielpause. Ich weiß kein einziges Wort von Text mehr, mir wird gleich schlecht oder ich werde ohnmächtig und warum Herrschaftszeiten habe ich nichts Gescheites gelernt? Und dann bete ich zu meiner Oma und sage mein Sprüchel, das mir einmal meine Schauspiellehrerin mit auf den Weg gegeben hat und zwar dreimal hintereinander. Ich habe einen wunderbaren Beruf, mein Publikum liebt mich und ich liebe mein Publikum. Rotlicht im verschneiten Allgäu. Ein paar Jahre später fuhr ich mit Egon zu einem Auftritt in einem kleinen Ort im Allgäu, dessen Name mir leider entfallen ist. Allerdings sehe ich noch ganz genau die tief verschneiten Straßen vor mir und die ziemlich abgeranzte Kneipe, vor der wir schließlich hielten. Über dem Eingang hing eine klapprige Laterne, die sowohl die Haustür als auch den Schnee im Umkreis von circa 5 Metern in rotes Licht tauchte. Ich war entsetzt. »Egon«, sagte ich, »das ist doch ein Puff. Da soll ich auftreten, das ist doch nicht dein Ernst.« Egon konterte lässig, »Geh, jetzt übertreiben wir nicht, nur weil es jetzt nicht so schickimicki ist.« Ich war auf 180. »Egon, verarsch mich nicht, da hängt ein rotes Laterntl draußen, das ist ein Puff.« Egon war immer noch so ruhig wie ein Akkordschlachter der Firma Tönnies. »Geh, schau dir doch die Leute, die reingingen, die schaut doch ganz normal aus.« Ich wurde lauter, »Auch normale Leute gingen in der Puff.« Egon sagte, »Ja, aber doch nicht zu zweit. Jetzt schau da, der Typ mit dem Cowboyhut, der hat seinen Hasen dabei. Jetzt bleib ruhig, wir schauen uns die Bude erst einmal an.« Sprach's und parkte das Auto in einer dicken Schneewehe, weil wir sonst den Eingang zum Etablissement komplett versperrt hätten, denn der Parkplatz war 0,0 geräumt. Das konnte ja heiter werden. Mit meinem Schminkköfferchen und meinem Kleidersack bewaffnet, stapfte ich in Ackboots in die windschiefen Räumlichkeiten und folgte einfach den anderen Menschen, die zielstrebig die Treppe in den ersten Stock hochwackelten. Vor mir erklomm der Typ mit dem Cowboyhut die wackelige Stiege. An der Hand führte er eine kleine korpulente Blondine, die ihre Frisur mit einer Art gekräuseltem Waschlappen zu einer Palme am Oberkopf getrimmt hatte. Ich flüsterte Egon zu. »Vielleicht ist es ein Swingerclub und ich soll die Gäste zwischen Nudelsalat und Hawaii-Toast in Stimmung bringen.« Egon lächelte nur süffisant in sich hinein und beließ es bei einem »Geh, tu schon wieder«. Die Wirtsleute stellten sich tatsächlich als die Veranstalter eines Kabarett-Events heraus und waren bester Dinge, denn der Laden war ausverkauft. »Das hätten sie nicht gedacht«, meinten sie, »aber offensichtlich würden mich einige schon aus dem Fernsehen kennen und sowas ziehe beim Publikum immer. Na, wenigstens etwas.« Garderobe im klassischen Sinne gäbe es zwar keine, meinten sie, aber ich könne mich gern in ihrer anliegenden Wohnung umziehen. Egon führte mich in die Gemächer und ich stand quasi unmittelbar nach dem Eintreten vor einem riesigen, ungemachten, leicht schmuddelig aussehenden Bett. Auch der Rest sah nicht sehr vertrauenserweckend aus und Egon, der privat ordnungsliebend bis zur Pedanterie war, meinte sofort, »Ah, pfui Teufel, ja, da lange nix so und essen tue ich auch nix, das sage ich dir gleich.« Das sagte er schon, als er noch nicht einmal das Bad gesehen hatte. Ich wollte mir nämlich kurz die Hände waschen, stellte fest, dass überall, auch am Badewannenrand, volle Aschenbecher herumstanden und der Spiegel entweder blind oder circa 100 Jahre ungeputzt war. Jedenfalls ging ich sofort rückwärts wieder raus und sagte zu Egon, »Bitte lass mir den ganzen Abend nichts trinken. Ich komm da drin nicht aufs Klo. Das geht unmöglich. Lieber hocke ich mir in Schnee raus.« Aber wie gesagt, die Veranstalter waren sehr nett und hilfsbereit, der Bühnentechniker des Hauses war erstaunlich professionell und das Publikum hatte beste Laune und erwartete offensichtlich keine Allgäuer Gangbang-Party mit anschließender Kässpätzle-Verkostung, sondern lediglich einen vergnüglichen Abend. Und den hatten wir beide. Das Publikum gab mir von Anfang an das Gefühl, dass sie mich mochten, auch der Herr mit dem großen Cowboyhut, der in der ersten von 7 oder 8 Reihen saß, und ich war dadurch so beflügelt, dass ich zur Hochform auflief. Nach der Zugabe schrieb ich noch Autogramme und ratschte mit ein paar Gästen. Es war ein wirklich schöner Abend und die Veranstalter luden mich ein, bald wiederzukommen, was ich sofort versprach.